Gespräch Insight mit dem Professor Roger Rudolph.
Viele Haushalte in der Schweiz haben sie Angestellte. Damit das Haus blitzblank geputzt aussieht oder die Kinder zuhause betreut werden, das macht das Leben einfach ein bisschen einfacher. Aber wie stellt man eigentlich so Personal rechtlich korrekt und vor allem auch fair an? Genau darüber reden wir heute. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Podcast Arbeitsrecht Insight. Roger, hast du Erfahrung mit der Anstellung von Reinigungskräften?
Ja, also als ich noch als Anwalt tätig war, hat es immer wieder so Fälle gegeben. Sie waren jetzt nicht gerade an der Tagesordnung gewesen, aber es war nichts Exotisches gewesen. Und wie soll ich sagen, Probleme gibt es natürlich dann vor allem immer dann, wenn es um Leistungen geht, wo dann eben so eine Reinigungskraft beansprucht und wo vielleicht die Arbeitgeberin nicht will leisten, dann kann es manchmal sogar zum Konflikt vor Gericht kommen.
Also was für Leistungen?
Ja, zum Beispiel Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Das kann ja auch eine Reinigungskraft erkranken. Ja. Wie ist es mit der Ferien? Hat man Ferien zu gut? Gibt es Kündigungsschutz? Das sind dann all die Fragen, die sich stellen, wenn man sagt, die Anstellung ist ein Arbeitsverhältnis.
Mhm. Das gibt es noch viele, so Konflikte, so Anfragen jetzt bei einer Kanzlei.
Es kommt vor, sagt man mal. Es ist nicht etwas, was man jetzt gerade jeden Tag macht. Es kommt vor. Und wir kommen sicher auf das zurück. Es ist natürlich sehr matchentscheidend in so einer Situation. Sind das überhaupt Arbeitsverhältnisse oder nicht? Weil all das, was das Arbeitsverhältnis hergibt, eben, wir haben es vorher schon gesagt, Lohnfortzahlung, Kündigungsschutz, Ferien und so weiter, setzt ja voraus, dass ich im Arbeitsverhältnis bin. Genau. Und so eine Anstellung von einer Reinigungskraft ein paar Stunden pro Tag, oder, ist dann eigentlich der springende Punkt und die offene Frage ist, ist das ein Arbeitsverhältnis oder nicht?
Gut, das schauen wir ein bisschen genauer an. Roger, was muss man als erstes bedenken, wenn man so eine Putzhilfe möchte anstellen?
Ja, zuerst muss man eben sich die Schlüsselfrage stellen, bin ich Arbeitgeberin, Arbeitgeber oder nicht? Weil all das, was wir vorher schon mal kurz angeschaut haben, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Kündigungsschutz, Ferien, setzt immer voraus, es ist ein Arbeitsverhältnis. Und wenn das Vertragsverhältnis kein Arbeitsverhältnis ist, dann hat man die Probleme nicht, wenn man so will. Das heisst, die Grundfrage muss man sich stellen und das macht es auch insofern nicht ganz so einfach, weil die Rechtsprechung ist nicht so eindeutig. Also gerade bei sehr kurzen, also Anstellung, wenn man vielleicht 2 Stunden pro Woche ab und zu tätig ist, gibt es auch Entscheide, wo Gericht zum Schluss sind kein Arbeitsverhältnis. Mein Tipp an die Klientschaft war, in einer nicht ganz klaren Situation, im Zweifelsfall würde ich dazu stehen, dass ich Arbeitgeberin, Arbeitgeber bin, das ist nicht schlimm, macht auch nicht weh, und man tut stattdessen einfach einen guten fairen Vertrag aufsetzen, wo all das, was wir jetzt vielleicht noch anschauen, auch entsprechend regelt.
Aber was ist es denn sonst, wenn es kein Arbeitsverhältnis ist?
Sonst ist es juristisch gesprochen ein sogenannter Auftrag. Ja. Also es ist eine Art selbstständige Erwerbstätigkeit, sozialversicherungsrechtlich gesprochen, wie wenn man zum Arzt geht, zum Anwalt beispielsweise. Das sind nicht Mitarbeiter, ihre Arzt, ihre Anwalt, sondern das sind dann eben Auftragsfälle. Und dort gibt es dann eben keinen Anspruch auf Ferien, keinen Anspruch auf ein Arbeitszeugnis, keinen Anspruch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.
Also es ist ganz eine wichtige Weichenstellung, aber angenommen, ich bin jetzt wirklich ein Laie und habe keine Ahnung von dem Ganzen. Wie, also kann ich selbst bestimmen, was ich will sein? Ich will jetzt Arbeitgeberin sein oder Auftraggeberin? Oder wie finde ich das raus, was ich bin?
Das ist wirklich ein juristisches Dilemma, weil es nicht so klar ist. Aber was man kann sagen ist, am Schluss, wenn es zum Streit kommt, bin nicht ich als Auftraggeber, als Arbeitgeber, der das entscheidet, sondern es ist ein Gericht. Und wenn ich da nicht eine unschöne Überraschung erlebe, dann eben, wie gesagt, würde ich eher dazu stehen, ich bin Arbeitgeberin und komme halt diesen Pflichten an. Das ist auch immer noch keine Hexerei.
Aber was ist denn so? Was ist das Hauptmerkmal vom Arbeitsvertrag?
Also, wenn man es will festmachen, wäre es in erster Linie die Frage von einer Unterordnung. Also gibt es ein Weisungsrecht? Hat die Person meine Weisungen zu befolgen? Ich denke, bei einer Anstellung, wo, auch wenn es nur ein paar Stunden sind pro Woche, aber wenn es einfach über Monate, Jahre lang anhält, ist das für mich schon ein klares Indiz, dass Arbeitsverhältnisse vorliegen.
Mhm. Jetzt, wenn man sagt, das klingt jetzt wahnsinnig kompliziert alles, jetzt kann man überhaupt allein ohne juristische Hilfe so einen Vertrag aufsetzen? Oder soll man vielleicht gar gescheiter zu so einem Vermittler gehen? Oder es gibt ja so Vermittler, die so einen Vertrag erstellen für einen und das geht alles regeln.
Also wenn du würdest so einen Vermittler fragen oder einen Anwalt, die würde sagen, ja unbedingt muss man da eine Beratung, sonst kommt das ganz schief. Ich sehe es eher ein bisschen lockerer, also im Internet finden wir teils gute Muster, die man kann brauchen kann. Immer ein bisschen vorsichtig sein mit Mustern natürlich. Mhm. Aber also ich würde jetzt nicht sagen, dass man wegen dem professionellen Rat muss beiziehen. Es ist ein bisschen Frage vom Mass. Wenn ich jemanden 100% anstelle als Butler zu Hause, dann lohnt es sich vielleicht schon. Aber wenn das Mini-Pensen sind, dann ist auch, wie soll ich sagen, das Risikopotenzial beschränkt.
Schauen wir es doch mal konkret an. Also ich nehme an, dass ich einen schriftlichen Vertrag muss erstellen, oder?
An sich nicht, also auch ein mündlicher Arbeitsvertrag ist möglich, ist natürlich beweismässig nicht so günstig, weil was gilt denn wirklich, wenn Aussage gegen Aussage ist. Und da kommt jetzt bei den Hauswirtschaftsverträgen etwas Besonderes dazu, da gibt es einen sogenannten Normalarbeitsvertrag. Können wir gerade noch anschauen, was das ist. Und wenn ich von dem will abweichen, das kann ich grundsätzlich, dann muss ich das durch einen Vertrag und in der Regel schriftlich machen. Also ich würde sehr raten, nur schon aus dem Grund, die Verträge schriftlich zu machen. Schriftlich, ja.
Und was gehört dann in so einen Vertrag genau rein? Also was sind so die wichtigsten 4 Punkte?
Ja, ich würde mal sagen, sicher Tätigkeit soll kurz umschrieben sein. Also was macht man? Das muss nicht ein riesen Pflichtenheft sein. Aber dann natürlich die Lohnzahlung. Dann würde ich sagen, vielleicht wesentliche Aspekte, wenn es das gibt, zur Sicherheit oder ob man einen Schlüssel übergibt zum Beispiel. Ja, das sind so die Dinge. Kündigungsfristen allenfalls macht sicher Sinn. Das muss, wie gesagt, kein Riesenvertrag sein. Und dann, was man nicht vergessen darf, ist die sozialversicherungsrechtliche Situation. Also in den meisten Fällen oder mindestens in vielen Fällen sind das dann eben unselbstständige Erwerbstätigkeit. Und das heisst dann, dass man als Arbeitgeberin dann eben muss beispielsweise AV-Beiträge abführen oder auch eine Unfallversicherung abschliessen.
Du hast vorher angesprochen, eben Normalarbeitsvertrag, den muss man wegbedingen. Das heisst, wenn man nichts dazu sagt, dann gilt der Normalarbeitsvertrag. Jetzt was um Himmels Willen ist denn das?
Ja, das ist ein bisschen ein Sorgenkind, weil niemand oder nur wenige Leute wissen genau, was es ist. Und das ist noch ein verwirrlicher Begriff, weil obwohl der Vertrag steht, ist eben kein Vertrag, sondern es sind letztlich Anordnungen, zum Beispiel eine Verordnung von der Behörde. Und um was geht es? Die Normalarbeitsverträge, die sind vorgesehen im OR, sogar obligatorisch für 2 Berufsgruppen, nämlich für Landwirtschaft und Hauswirtschaft. Und das Wesen des Normalarbeitsvertrags ist, dass man kann abweichen von diesen Regeln des Normalarbeitsvertrags. Also in einem Arbeitsvertrag kann man abweichen von diesen Regeln in dieser Verordnung. Aber man muss es machen. Und wenn man es nicht macht, und häufig ist vorgeschrieben, dass es schriftlich sein muss, dann gilt einfach der Normalarbeitsvertrag. Und das ist eine spezielle Situation, wo speziell jetzt für die Hauswirtschaftsverträge eben wirklich zu beachten ist.
Aber der ist einfach besonders umfangreich oder hat besonders gute Bedingungen für die Reinigungskräfte. Oder wieso genau muss man den wegbedingen?
Ja, man muss schauen, unterscheiden. Oder also Kantone haben, eigentlich jeder Kanton müsste so einen Normalarbeitsvertrag haben. Die sind tatsächlich häufig sehr umfangreich. Da hat man dann Lohnvorschriften, man hat Kündigungsschutz, man hat Ferienregelungen und so weiter drin.
Also wegbedingen auch nicht, weil man nicht sozial sein will, sondern auch, weil es einem vielleicht ein bisschen einschränkt in den Möglichkeiten, weil schon sehr viel bestimmt ist dort.
Genau, man ist einfach in einem engeren Korsett durch den Normalarbeitsvertrag. Wenn man da ein bisschen mehr Freiheit will, nicht einzelfallweise, dann kann man es eben machen, aber man muss es machen und man sollte es schriftlich machen. Und da muss ich jetzt noch eine Einschränkung anbringen und das tut mir leid auch für unsere Hörschaft, das wird noch ein bisschen komplizierter, weil ausgerechnet in der Hauswirtschaft gibt es noch ganz einen besonderen Normalarbeitsvertrag, der vom Bund erlassen ist, wo Lohndumping soll entgegenschaffen und dort ist es so, dass die Mindestlöhne, die dort vorgegeben sind, von denen kann man nicht sich verabschieden durch eine vertragliche Vereinbarung. Also sonst bei Normalarbeitsverträgen kann man, wenn man das insbesondere schriftlich macht, aber bei dem Bundes Normalarbeitsvertrag für den Mindestlöhnen, dort geht das nicht.
Und das hat wiederum Anwendung bei Reinigungskräften?
Im weitesten Sinn bei Hauswirtschaft ist auch bei Reinigungskräften. Ich muss allerdings sagen, wenn man die Verordnung hineinschaut, das ist ziemlich ein detailreiches System. Es sind dann verschiedene Tätigkeiten wieder ausgenommen, wo es dann doch nicht gilt. Aber ich denke, einfach für unsere Hörschaft ist mal wichtig zu wissen, also es könnte da, wenn ich so jemanden anstelle, es könnte da noch ein Mindestlohnthema auf mich zukommen.
Und wie finde ich das raus? Also wo schaue ich da?
Ja, eigentlich muss man den Normalarbeitsvertrag suchen, den findet man problemlos. Also NAV, Hauswirtschaft vom Bund, dann kommt das alles und dann kann man dort auch gut nachlesen. Es ist nicht ganz kurz, das Ganze, aber es ist sehr gut erklärt, für wer gilt es und für wer nicht. Also dann würde ich dort hineinschauen. Findet man im Internet problemlos.
Mhm. Okay. Jetzt ist es sinnvoll, wenn man jetzt zum Beispiel so eine Putzhilfe am Anfang nur befristet anstellt, also wenn man jetzt vom Arbeitsverhältnis ausgeht, damit das dann auch irgendwann mal sicher endet? Und
kann man machen, wobei, wenn man es dann mehrfach macht, wir haben das in der früheren Folge schon mal diskutiert, dann haben wir sogenannte Kettenarbeitsverträge, die dann unzulässig werden. Ich würde eigentlich eher vorschlagen, dass man es nicht befristet macht, also normal unbefristet, dass man Probezeit vorsieht, wo man dann kann bis zu 3 Monate ausdehnen. Das wäre eigentlich eher mein Vorschlag, wenn es darum geht, sicher zu sein, dass es auch wirklich funktioniert.
Genau, also maximum 3 Monate kann man die Probezeit machen.
So ist es.
Genau. Jetzt, wenn wir schon bei der Arbeitszeit sind, ist es sinnvoller, dass man einfach einen Stundenlohn macht oder soll man gerade einen Monatslohn machen? Warum?
Ich würde sagen, die allermeisten so Verträge, wenn es um Reinigungskräfte geht, wo etwa so ein paar Stunden pro Woche vielleicht jemand kommt in einem Privathaushalt, dort hat sich fast immer der Stundenlohn durchgesetzt. Und es ist wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher. Oder da weiss man, wenn es 2,5 Stunden sind, sind es 2,5 Stunden. Manchmal hat jemand ja vielleicht mal 4 Stunden länger oder eine halbe Stunde, wenn man noch muss für einmal noch die Fenster putzen. Ja. Also mir wäre der Stundenlohn da schon viel näher.
Ja. Da gibt es aber immer auch noch die Frage wegen der Ferien und Ferienlohn und so weiter. Wie löst man das mit dem Stundenlohn?
Also erstens mal ist wichtig, dass auch so Mitarbeiter haben Anspruch auf Ferien. Also man kann nicht sagen, nur weil du 4 Stunden oder nur 4 Stunden bei mir arbeitest, hast du keine Ferien zu gut. Mhm. Aber es ist klar, das sind dann Kleinpensen und dann kann das kompliziert werden beim Abrechnen von der Ferien. Wie viele Ferien habe ich wirklich zu gut? Und darum sieht man relativ häufig, dass der Ferienlohn als Prozent- oder Frankenzuschlag zum Stundenlohn gezahlt wird oder aufgelistet wird. Das ist wieder eine Welt für sich, auch nicht ganz unproblematisch rechtlich, wir haben das früher mal angeschaut. Aber man kann sagen, wenn man diesen Weg will gehen, also es muss sich dann eben um unregelmäßige Tätigkeit handeln, an dem scheitert es dann eben vielleicht sogar schon. Ja. Und dann muss man es im Arbeitsvertrag vorsehen, wie viel Franken, Prozent, und man muss es noch auf jeder Lohnabrechnung sehen. Ja. Das heisst, ich weiss, viele machen es so, aber es ist nicht ganz ohne. Und im schlimmsten Fall droht, dass man die Ferien im Nachhinein nur muss zahlen.
Also eben, es gilt eigentlich der Grundsatz, dass man Ferien muss beziehen und dass man das nicht kann.
Ganz genau.
Auszahlen sozusagen, oder? Jetzt
genau, das Bundesgericht kennt Ausnahmen, eben insbesondere bei einer sehr unregelmäßigen Tätigkeit. Aber ja, wann ist es unregelmäßig? Also wenn meine Reinigungskraft immer am Mittwoch 3 Stunden kommt, dann ist es eben nicht mehr unregelmäßig. Mhm. Und darum, ja, streng genommen müssen wir das gleich handhaben wie bei normal voll angestellten Mitarbeitenden.
Also dass man es eigentlich nicht dürfte auszahlen, sondern dass die Reinigungskräfte dann die Ferien würden beziehen.
Genau, und eben nicht mit dem Stundenlohn einfach automatisch abgelten, wenn man das ganz korrekt machen will.
Ja, auch nicht einfach. Also es gibt da einige Fallstricke, die wir jetzt so zusammen angeschaut haben. Was ist denn, wenn ich zum Beispiel die Putzhilfe pro Woche für 3 Stunden anstellen und manchmal sind es dann halt tatsächlich 4 oder 5. Was gilt denn eigentlich? Dass ein Vertrag steht oder das, was sie wirklich arbeiten?
Nein, also regelmäßig, das betonst du auch noch zu Recht, wenn das klar ist, dass eine Mitarbeiterin einfach mehr schafft als abgemacht ist, und nicht einfach im stillen Kämmerlein, sondern man merkt sie dann, man muss den Lohn zahlen, dann wird man von einer sogenannten konkludenten Vertragsänderung ausgehen, beziehungsweise dann sind wirklich die effektiv geleisteten Zeiten sind zu zahlen.
Jetzt eben, wir haben es vorhin kurz angesprochen mit dem Lohn. Wie viel ist da eigentlich angemessen?
Also juristisch muss man sagen, grundsätzlich gibt es keine Vorgabe. Dann haben wir aber die Normalarbeitsverträge gesehen, wo man muss wegbedingen muss. Und dann eben noch der Sonderfall in der Hauswirtschaft, dass es bei den Lohndumping-Situationen. Also dort gibt es jetzt, das ist eigentlich eine grosse Ausnahme im schweizerischen Arbeitsrecht, da gibt es einen Mindestlohn und der, ich habe vor kurz nachgeschaut, ist irgendwo zwischen 20 und 25 Franken brutto. Also das ist abhängig vom Ausbildungsstand, also ist jemand qualifiziert in Reinigungskraft oder durch eine Hilfsarbeit.
Jetzt, was ist, wenn ich extra immer ein bisschen mehr zahle? hat sie dann plötzlich Anspruch auf das Trinkgeld?
Ja, von dem muss ich ausgehen. Da ist ein erhebliches Risiko, wenn eben Arbeitgeberin, man ist ja Arbeitgeberin, und wenn man dort einfach den Lohn erhöht, einseitig, und das nicht irgendein klares Versehen ist, dann muss man davon ausgehen, dass das Gericht im Streitfall von einer Vertragsänderung ausgeht. Und dann ist dann wirklich der neue Lohn geschuldet.
Jetzt haben wir ja bis jetzt von Reinigungskräften geredet, von Putzhilfen. Was ist, wenn es um die Anstellung von einer Nanny oder von einem Gärtner geht? Ist das Vorgehen da gleich oder gibt es da noch bestimmte Sachen, die man wissen muss?
Es gibt sicher insofern Differenzen, dass zum Beispiel bei gewissen Tätigkeiten eben keine Normalarbeitsverträge gibt. Oder? Dann haben wir das Problem in Art nicht und dann geht es einfach nach dem Vertrag. Aber gerade weil du vorher gefragt hast, was gehört zu einem Vertrag, das gilt für mich auch, wenn ich eben andere Personen anstelle. Eben, dass man das Pensum, Tätigkeit, Kündigungsschutzlohn. Ich muss einfach sagen, bei Gärtner oder dort bin ich jetzt der Meinung, weil die häufig ja sehr unregelmäßig kommen. Da kommen sie vielleicht im Frühling schneiden und nachher hört man wieder nichts mehr von einem halben Jahr oder so. Das wäre in aller Regel kein Arbeitsverhältnis sein. Das ist auch nicht üblich so. Also bei einer üblichen Gartenarbeit, irgendwie Einfamilienhauskartier, das sind nicht Mitarbeiter. Also außer eben, sie würden das regelmäßiges Pensum in Art machen. Aber sonst bin ich schon der Meinung, das ist für mich dann doch ein bisschen weiter weg. Als jemand, der im Hausdienst fest angestellt ist.
Also wenn man sie nur saisonal braucht zum Beispiel?
Ja, also wenn ich meinen Gärtner im Frühling mal für einen Tag bestelle und dann im Herbst noch mal zwei Tage und vielleicht einmal im Sommer gehe Rasen mähen, dann ist es mit grosser Wahrscheinlichkeit kein Arbeitsverhältnis. Okay.
Angenommen, meine Reinigungskraft geht in die Ferien, muss ich ihr dann gleich den Lohn zahlen?
Wir haben das vorher schon kurz gesehen. Ja, das muss ich. Es sind eben Arbeitsverhältnisse und auch bei einem kleinen Pensum habe ich einen Anspruch auf Ferien. Und eben, wie kurz vorher erwähnt, dann muss man sich eine Art Frage stellen, ob ich es im Stundenlohn dazuschlage oder nicht. Das ist sicher eine praktische, einfache Lösung. Aber eben Vorsicht, wenn das eine regelmäßige Tätigkeit ist, dann geht das streng genommen nicht nach dem Gesetz. In vielen Fällen passiert dann trotzdem nichts, natürlich. Weil die Mitarbeitenden, die halten sich in der Regel an das, was man abgemacht hat, eben an den Stundenlohnzuschlag. Aber wir haben einzelne Fälle gesehen vom Gericht, wo Mitarbeiter nach dem Ausscheiden gekommen sind und haben gesagt, das ist nicht zulässig, die Abgeltung. Ich habe die Ferien nur als Gut, als Geldleistung. Und das ist dann im Ergebnis eine Doppelzahlung für die Arbeitgeber. Das ist natürlich, hat ein bisschen etwas Stossens, aber das Gericht sagt, es muss ein bisschen wehtun, damit man das nicht mehr macht, die unzulässige Abgeltung mit dem Stundenlohn.
Was ist, wenn ich in die Ferien gehe, muss ich ihr dann den Lohn weiterhin zahlen? Oder muss sie dann auch die Zeit nachschaffen?
Also ich finde schon. Natürlich weiss ich, dass es in der Praxis anders gemacht wird, teilweise. Aber wenn ich einen Vertrag habe, was heisst wöchentlich 3 Stunden putzen, dann ist das der Vertrag. Und wenn die Arbeitgeberin nicht kann oder will beschäftigen, weil sie halt sagt, ich bin jetzt in der Ferien, dann kann sie das schon machen, aber dann kommt sie eigentlich nicht aus der Lohnzahlungspflicht raus. Man könnte da von einem sogenannten Annahmeverzug allenfalls reden, juristisch gesprochen. Also bin ich schon der Meinung.
Kann man dann auch verlangen, dass die Zeit dann nachgeschafft wird, wenn man wieder zurück ist?
Nein, das finde ich nicht, weil es ist nicht mein Problem als Mitarbeiter, dass ich jetzt an dem Mittwoch nicht putzen kann, weil die Arbeitgeberin in den Ferien ist.
Ja. Und was ist, wenn man das im Vertrag hineinschreibt?
Ja, wenn man es im Vertrag hineinschreibt, dann wird alles noch komplizierter. Oder dann stellt sich die Frage, das ist ein Arbeitgeberverzug, dann kann man eigentlich nicht abweichen, das ist eine Schutzbestimmung zugunsten der Mitarbeitenden. Also mein Tipp ist, dass man am besten einfach keinen Streit sucht deswegen und irgendeine vernünftige Lösung findet.
Jetzt, was ist, wenn die Reinigungskraft krank wird, einmalig oder länger zum Beispiel?
Auch da, wie bei den Ferien, sind Arbeitsverhältnisse und ich habe Anspruch auf Lohnfortzahlung. Wenn ich jetzt eben zum Beispiel am Donnerstag eingeteilt bin, von 4 bis 6 zum Putzen, und ich bin an dem Donnerstag krank, dann ist das ein Anspruch auf Lohnfortzahlung. Aber, muss man auch sagen, wenn ich am Dienstag krank bin, und ich hätte aber am Donnerstag meinen Einsatz, dann nicht. Weil ich am Donnerstag gar nicht verhindert an meiner Arbeit.
Was ist, wenn sie schwanger wird?
Ich bin ein langweilig heute, ich kann mich nur wiederholen, es ist auch da eigentlich das Gleiche. Also Absenzen während der Schwangerschaft, Krankheitsbilder, also ja, wo in der persönlichen Person liegen, wo eben in der Schwangerschaft ja häufig vorkommen, da bin ich in der Pflicht als Arbeitgeberin. Natürlich immer nur im Umfang, wo die Leute bei mir angestellt sind. Das heisst, das Risiko ist bei einer Kurzbeschäftigung rein betragsmässig ein kleines. Aber so Leute haben auch Anspruch. Und wenn dann die Mutterschaft eintritt, also nach der Geburt, dort, das ist keine Spezialität, dann gibt es die staatliche Mutterschaftsversicherung, die dann dort müsste einsetzen.
Jetzt, grosses Problem, was ist, wenn die Reinigungskraft zum Beispiel eine teure Vase fallen lässt oder vielleicht einen Spiegel beim Putzen beschädigt, was ist dann?
Ja, das OR sieht da eine spezielle Regelung vor, also 321e ist das genau genommen. Wenn ein Mitarbeiter einen Schaden macht, dann ist er grundsätzlich haftbar. Das ist vielleicht ein bisschen überraschend, aber wenn ich jetzt als Reinigungskraft meine Vase kaputt mache, dann habe ich grundsätzlich eine Haftpflicht. Aber, und das ist ja auch speziell in dieser Bestimmung drin, da sind dann Reduktionsfaktoren zu berücksichtigen. Und vereinfacht gesagt kann man sagen, also wenn es nur eine leichte Fahrlässigkeit ist und es ist das erste Mal, was passiert, dann muss ich mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht den ganzen Schaden übernehmen, vielleicht nur einen Teil oder vielleicht sogar gar keinen, wenn wirklich jetzt über mehrere Jahre nichts passiert ist und jetzt passiert es mir einmal. Also da Grundsatz ja, aber sehr reduziert in der Regel.
Kommen wir zum Thema Kündigung. Wie sollte man sauber das Thema Kündigung im Vertrag regeln?
Ja, es macht sicher Sinn, dass man es aufnimmt. Mindestens Kündigungsfrist erwähnt, vielleicht allenfalls Formvorschriften, schriftlich oder nicht. Wobei, das muss man sich gut überlegen. Manchmal ist man noch froh, man kann noch mündlich kurz künden. Also das ist ein bisschen hin und her in der Abwägung. Ja, also ich finde, man sollte es regeln. Und das Wichtigste sind einfach dort die Kündigungsfrist und Kündigungstermin. Also zum Beispiel Kündigungsfrist 2 Monate, jeweils auf Ende Monat oder irgend so etwas.
Und also wie kündige ich dann korrekt? Du hast vorher angesprochen, es geht auch mündlich. Gibt es auch noch etwas, was man muss wissen?
Für mich gibt es da wie eine rechtliche und, wie soll ich sagen, eine menschliche Dimension. Das Rechtliche ist, dass ich muss als kündigende Partei, jetzt nehmen wir als Arbeitgeberin, muss ich können beweisen, dass ich das Kündigungsschreiben ausgehändigt haben, dass es Mitarbeiter bekommen hat. Eben mündlich, theoretisch denkbar, aber schlecht zu beweisen. Das ist doch die rechtliche Sicht, dass man das wirklich den Empfang muss können sicherstellen und dokumentieren. Und dann aber gibt es eben eine menschliche Ebene, für mich gehört dazu, dass man nicht einfach aus dem Nichts ein E-Mail oder eben eine schriftliche Kündigung verschickt, sondern man tut das den Leuten erklären und tut dann am Schluss vielleicht vom Gespräch die Kündigung abgeben, beispielsweise. Also es sind solche die beiden Ebenen.
Gibt es dort noch irgendeinen heiklen Punkt, den müssen Sie noch berücksichtigen oder
also es gelten die normalen Regeln. In dem Sinn gibt es keine besonderen Punkte, die man berücksichtigen muss. Aber man hat natürlich möglicherweise die gleichen Probleme, die auch andere Arbeitgebende haben, nämlich beispielsweise während der Kündigungsfrist eine Krankheit eintritt. Oder? Dann sind wir im Kündigungsschutz, das greift dann auch bei der Reinigungskräfte.
Was würde das bedeuten?
Das ist dann auch wieder nicht ganz einfach geregelt im Gesetz. Es gibt dann eine gewisse Schutzdauer, die ich habe. Und die ist abhängig von den Dienstjahren. Im ersten Dienstjahr sind es 30 Tage, im zweiten bis zum fünften Dienstjahr sind es 90 Tage und nachher 180 Tage, wo eine Person maximal geschützt ist, wenn sie so lange krank ist.
Dann müssen wir eigentlich weiterzahlen, obwohl sie gar nicht mehr ist oder schafft.
Ja, wobei die Lohnfortzahlung, muss man sagen, die ist dann ist ein bisschen eigenartig. Die Dauer der Lohnfortzahlung ist nicht automatisch gleichzusetzen mit der Zeit des Kündigungsschutzes. Aber an sich, ja. Und das, eben, das ist keine Besonderheit von den Anstellungsverhältnissen mit Reinigungskräften, sondern das ist einfach Arbeitsrecht nach dem OR.
Aber muss man im Auge behalten, sozusagen.
Ja, man muss einfach sich immer wieder bewusst sein, ich bin Arbeitgeberin oder ich bin Arbeitgeber und sich dann aber auch entsprechend gut aufstellen mit einem guten Vertrag und dann ist das eigentlich keine Hexerei.
Ist wahrscheinlich einfach ungewohnt für einen Privaten, oder? Dass er plötzlich Arbeitgeber ist.
Ist so, aber manchmal kann man sich auch auf Ungewohntes einlassen. Also nicht so schlimm.
Roger Rudolf, zum Thema Anstellung von Personal zu Hause. Was sind so die 3 wichtigsten Take-Home-Messages, die du uns mitgeben kannst?
Also die Grundfrage beantworten, bin ich Arbeitgeberin oder nicht? Wir haben gesehen, das ist nicht immer so eindeutig, vor allem bei Kurzpensen. Im Zweifelsfall würde ich dazu stehen. Und das heisst dann aber auch, dass man eben einen schönen, guten, vernünftigen, schriftlichen Arbeitsvertrag macht, wo man halt alles Wesentliche regelt. Mit dem kann man wirklich viele Risiken eigentlich sehr gut handeln, neudeutsch gesprochen, wenn man es sauber vertraglich regelt. Eben dann die Sondersituation mit den Normalarbeitsverträgen, was das Ganze ein bisschen komplizierter macht. Und dann noch besonders bei den Mindestlöhnen. Und einfach auch nochmal in Erinnerung zu rufen, dass ich, wenn ich Arbeitgeber bin, halt die normalen Pflichten habe, wie Lohnfortzahlung, wie Ferien, wie Kündigungsschutz. Das ist dann halt so.
Das nächste Mal geht es in dem Podcast um das Thema Arbeitszeit. Was schauen wir so genau an, Roger?
Ja, es ist vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen langweilig, oder Arbeitszeit, aber man muss sagen, es ist eben wichtig, gibt es viele rechtliche Fragen. Und denken wir an die ganze Überstunden-Thematik, oder? Habe ich Überstunden zu gut? Muss ich sie überhaupt leisten? Wie müssen sie entschädigt werden, auszahlen oder durch Freizeit? Aber man kann sich noch ganz andere Fragen stellen, oder? Was ist überhaupt Arbeitszeit? Wenn ich beispielsweise im Spital arbeite und mich muss umziehen, ist die Umziehzeit ist das schon Arbeitszeit oder nicht? Also da gibt es eine ganze Reihe von spannenden und teils sehr aktuellen Fragen.
Arbeitsrecht Insights mit dem Professor Roger Rudolph.